ARD. Am 28. Januar 1975 macht sich Ljubomir Dragoja in seiner Frankfurter Einzimmerwohnung an die Arbeit. An einem kleinen Tisch beugt er sich über sein Material. Er hat alles, was er braucht. Ausgehöhlte Kinderbücher, Werkzeug, Zündschnüre und rund 2600 Gramm Sprenggelatine. Abgepackt in 10 handlichen Rollen. Dragoja ist ein Experte auf seinem Gebiet. Den Umgang mit Sprengstoff hat er sich selbst beigebracht in Australien bei der Suche nach Edelsteinen. Seine Expertise erweckt bald das Interesse nationalistischer Kreise in der kroatischen Diaspora. Dort ist man der Meinung, dass der 28-Jährige in Westdeutschland von Nutzen sein könnte. Dragojas Nachbarn ahnen nicht, dass der junge Mann in ihrem Haus eine Bombenwerkstatt eingerichtet hat. Sie werden es bald erfahren. Ein Informant des jugoslawischen Geheimdienstes wird später berichten, Dragoja habe ihm erzählt, dass er an diesem Tag den Hund eines Bekannten hüten musste. Plötzlich habe es an der Tür geklingelt. Das Tier erschreckt sich, springt auf, stößt Dragoja an. Als Dragoja im Krankenhaus wieder zu sich kommt, haben die Ärzte bereits seinen rechten Unterarm amputiert. An der linken Hand fehlen mehrere Finger. An seiner Gefährlichkeit ändert das nichts. Zumindest in den Augen der jugoslawischen Geheimdienste.
Der kroatische Bombenbastler von Frankfurt ist kein Einzeltäter. Er hat Auftraggeber.
Und es gibt auch eine Verbindung zum Mordfall Bebban.
Das und mehr erfahren wir in den Akten des jugoslawischen Geheimdienstes. Ich bin Daniel Majic.
Und ich bin Carla Reiter.
Ihr hört den Podcast Krieg im Schatten.
Folge 3 von 6.
Natürlich fahren sie zum Baden nach Jugoslawien und nicht um dessen Willen, was im Baedeker unter Land und Leute zu lesen steht. Recht so und nichts dagegen. Zumal die jugoslawischen Tourismusmanager ja auch alles tun, damit sie diese gar nicht erst zu Gesicht kriegen. Nicht aus politischen Motiven, sondern schlicht aus Rationalisierungsgründen. Die weiße Industrie ist auch an der roten Adria längst zur Großindustrie geraten. Und die Bettenburgen stehen zwischen Triest und Titograd allemal so dicht wie bei uns zwischen Flensburg und Travemünde.
Preiswerter Urlaub an den Stränden der blauen Adria. Deutsche Autokolonnen auf dem Weg nach Süden. Was der Autor dieses Reisemagazins hier etwas belächelt, ist für Jugoslawien ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Jahr für Jahr kommen mehr Touristen in das sozialistische Jugoslawien. Vor allem natürlich an die Küste, nach Kroatien.
Der Touristenboom 1975 übertrifft selbst die gewagtesten Prognosen der jugoslawischen Fremdenverkehrsexperten. Jugoslawien rechnet in diesem Jahr mit 16 Millionen Touristen und 35 Millionen Übernachtungen. Es wird aus dem Tourismus über 2,5 Milliarden Mark einnehmen.
In Jugoslawien zeigt sich der Sozialismus ausländischen Gästen gegenüber von seiner freundlichsten Seite. Zu einheimischen Gerichten kann man sich Cola bestellen. Im Kino hat man die Wahl zwischen aufwendig produzierten Partisanenfilmen und den neuesten Hits aus Hollywood. Die Regale in den Geschäften sind gut gefüllt.
Doch es gibt auch Besucher, die alles andere als willkommen sind.
Es ist jetzt 13.53 Uhr und den Sender sollten Sie sich auch merken, denn Sie hören es, der Südwestfunk und dem Mittagsmagazin. Und wenn man den Meldungen der letzten Wochen aus Belgrad und aus Berlin glauben kann, dann ist es in Bosnien und neuerdings wohl auch in Kroatien zu Auseinandersetzungen zwischen Terroristen und jugoslawischer Miliz gekommen. Aus Belgrad heißt es, es handle sich um Ustascha-Faschisten. Herr Schalupa in Belgrad, können Sie uns ein bisschen aufklären, was es mit diesen Terrorgeschichten auf sich hat?
Ja, Sie haben erwähnt, dass bereits am 2. Juli eine offizielle Stellungnahme des jugoslawischen Innenministeriums die Zerschlagung eines Ustascha-Verbandes, der sich eingeschleust hätte. Nun aber tauchen immer wieder hier Meldungen, Gerüchte auf, Mitteilungen von Reisenden, die aus Bosnien und Herzegowina kommen, dass dort scheinbar nach wie vor Kämpfe lokaler Art im Gange sind.
Von den Geschehnissen im bosnischen Hinterland im Sommer 1972 kann sich der Jugoslawien-Korrespondent kein genaueres Bild machen. denn das Gebiet um die Stadt Gornji Vakuf ist abgesperrt. Mitte Juni ist eine Gruppe von 19 schwer bewaffneten Exilkroaten über Österreich nach Jugoslawien eingedrungen. In der nördlichen Teilrepublik Slowenien haben sie einen Lkw-Fahrer als Geisel genommen und ihn gezwungen, sie rund 500 Kilometer bis nach Bosnien-Herzegowina zu fahren. Dort kommt es wenige Tage später zu den ersten Kämpfen mit Polizei und Armee.
Als die bewaffneten Exilkroaten auftauchen, reagiert die einheimische Bevölkerung zunächst entspannt. Viele gehen davon aus, dass in der Gegend mal wieder ein Partisanenfilm gedreht wird. Nach und nach aber wird ihnen klar, das hier ist keine Inszenierung.
Aber was erhoffen sich die Exilkroaten von diesem Angriff? Das haben wir den Politikwissenschaftler Marte Nikola Tokic gefragt.
Ein Merkmal von vielen Exilorganisationen war, die haben die Situation in Jugoslawien an sich nicht so ganz verstanden. Die haben richtig geglaubt, dass Kroatien war bereit für einen Aufstand gegen die Kommunisten, gegen die Serben. Und das ist einfach nur so ein bisschen Druck brauchte, bis das Volk aufsteht, in wahrsten Sinne des Wortes.
Die Exilkroaten haben die Situation völlig falsch eingeschätzt. Die Hoffnung auf einen Volksaufstand gegen Tito-Jugoslawien erfüllt sich nicht. Weder die kroatische noch die bosniakische Bevölkerung schließt sich den Guerilleros an.
Aber es gelingt ihnen, die Armee mehrere Wochen lang in Kämpfe zu verwickeln. Am Ende sterben auf jugoslawischer Seite 13 Soldaten und Polizisten. Von den 19 Exilkroaten werden 15 erschossen. Einige wohl, nachdem sie bereits gefangen genommen worden waren. Von den 4 Überlebenden entgeht nur das jüngste Mitglied der Gruppe der Todesstrafe. Gefällt werden die Urteile von einem Militärgericht. Jugoslawien wähnt sich im Krieg.
Von den gewaltbereiten Exilkroaten in aller Welt wird Operation Phoenix, wie sie die Guerilla-Aktion in Jugoslawien nennen, als Erfolg gefeiert. Für die jugoslawischen Sicherheitsbehörden ist es ein Desaster. Weder hatte man den Angriff kommen sehen, noch war man in der Lage, die Terroristen daran zu hindern, einmal durch das halbe Land zu fahren und anzugreifen.
Zudem kann man von Glück sprechen, dass keines der wichtigsten Touristengebiete betroffen war. Was die Aktion der Exilkroaten vor allem demonstriert: Jugoslawien ist angreifbar.
Herbst 2023. Ich bin im kroatischen Staatsarchiv in Zagreb. Ein imposantes Gebäude, dessen Eingangshalle große Mosaike schmücken. Der Lesesaal sieht aus, wie man sich eine klassische Bibliothek vorstellt. Lange Lesetische, Schirmlampen, dunkle Regale voller Bücher. Nach meiner Anmeldung erhalte ich Zugriff auf einen Teil der archivierten Bestände des jugoslawischen Geheimdienstes. Ich will rausfinden, was der Geheimdienst über Beban weiß. Ich sage, der Geheimdienst. Wir haben bislang auch immer von der UTBA gesprochen. Aber das stimmt so nicht ganz. Denn genau genommen gibt es die UTBA seit 1966 nicht mehr. Zumindest nicht als einheitliche Organisation. Es gibt zwar noch eine Zentrale in Belgrad, zuständig für Fachaufsicht und Koordination. Ansonsten aber setzt Jugoslawien auf die Kompetenz seiner Teilrepubliken und autonomen Provinzen. Jede erhält ihren eigenen Geheimdienst. In Serbien heißt er Služba državne bezbednosti. In Slowenien Služba državne varnosti. In Kroatien eben Služba državne sigurnosti, SDS. Alle drei Namen bedeuten dasselbe: Staatssicherheitsdienst. Doch was sind eigentlich die Aufgaben des SDS? Im Archiv stoße ich da auf etwas.
Statut des Staatssicherheitsdienstes. Streng vertraulich. Vervielfältigung verboten.
Tja, ich glaube, das gilt für uns heute nicht mehr.
Kapitel 2. Im Hinblick auf die Wahrnehmung seiner Aufgaben sammelt der Staatssicherheitsdienst Daten und weitere Informationen zu feindlichen Aktivitäten der jugoslawischen Emigration, zu Organisationen, Funktionären, Mitteln und Methoden feindlicher Aktivitäten emigrantischer Organisationen, zu publizistischen Tätigkeiten, die einen wesentlichen Bestandteil der feindlichen Aktivitäten ausmachen, zu feindlichen Aktivitäten gegenüber unseren Vertretern und Bürgern im Ausland, zu Beziehungen zu ausländischen Organen und Organisationen.
Das war ein Auszug aus so einer Art Handbuch für Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes. Und es klingt so, als könnten wir hier im Archiv tatsächlich etwas über Beban herausfinden. Denn, wie ihr gehört habt, die Beobachtung der feindlichen Emigration, zum Beispiel in Deutschland, ist ein wichtiger Aufgabenbereich. Vor allem nach dem Debakel mit der Operation Phoenix. Auf Drängen Titos beschließen die jugoslawischen Geheimdienste einige Monate später, sich noch offensiver gegen die feindliche faschistische Migration aufzustellen.
Doch um offensiver gegen den Feind vorgehen zu können, muss man ihn natürlich genau kennen.
Punkt 16. Der Staatssicherheitsdienst arbeitet mit Bürgern Jugoslawiens oder ausländischen Staatsbürgern zusammen, mit dem Ziel, die ihm obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Bei der Zusammenarbeit mit Bürgern Jugoslawiens oder ausländischen Staatsbürgern sind Angestellte des Staatssicherheitsdienstes verpflichtet, die Prinzipien des Humanismus, der Freiheit sowie der Bürgerrechte zu beachten.
Die Sache mit dem Humanismus und den Bürgerrechten scheint in der Praxis dann doch eher eine Kannvorschrift gewesen zu sein.
Der Staatssicherheitsdienst sammelt also Informationen über feindliche Immigranten. Er setzt dafür Mitarbeiter, sprich Informanten ein. Einheimische wie ausländische. Und diese Mitarbeiter liefern letztlich das Material, um zu beurteilen, wer Staatsfeind ist und wer nicht. Und es scheint ziemlich viele Staatsfeinde gegeben zu haben. Im kroatischen Staatsarchiv gibt es eine einfache Excel-Datei mit mehreren tausend Namen. Jeder steht für eine Person, über die der Geheimdienst ein Dossier angelegt hat. Und jeder kann sie einsehen. Man geht ins Staatsarchiv, sucht die Nummer des Dossiers raus und kann es zur Einsicht bestellen. Ein Albtraum für deutsche Datenschützer. Ein Name aber taucht in dieser langen Liste nicht auf. Nikola Milicevic.
Nikola Milicevic, genannt Beban. Im Januar 1980 mutmaßlich vom jugoslawischen Geheimdienst in Frankfurt erschossen. Und ausgerechnet über diesen Staatsfeind gibt es keine Akte? Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Wie wir schon gesagt haben, jede Teilrepublik hatte ihren eigenen Geheimdienst. Beban ist zwar Kroate, aber in Bosnien-Herzegowina geboren. Für ihn war der dortige Staatssicherheitsdienst zuständig. Und bei dessen Nachfolgeorganisation, dem heutigen bosnischen Geheimdienst, gibt es ein Dossier zu Beban. Das wurde uns dort auf Anfrage bestätigt.
Nur einsehen können wir es nicht. Denn anders als in Kroatien braucht man in Bosnien dafür die Zustimmung der Hinterbliebenen. Das aber lehnt Bebans Familie ab. Wir haben alles versucht. Wir kommen an Bebans Dossier in Bosnien nicht ran. Für uns ist das natürlich ärgerlich. Andererseits haben uns in Hintergrundgesprächen mehrere Quellen zu verstehen gegeben, dass die Akten aus Bosnien oft ohnehin nicht sehr aussagekräftig sind, weil in weiten Teilen geschwärzt.
Was wir aber einsehen können, sind Dossiers von anderen Exilkroaten, die von der UDBA beobachtet wurden und deren Akten im kroatischen Staatsarchiv liegen.
Tatsächlich taucht Beban in verschiedenen Dossiers anderer Personen immer wieder auf, aber meistens nur am Rande. Das liest sich dann oft so.
Staatssicherheitsdienstzentrum Doboj. Streng vertraulich. 18. Juli 1975. Berichterstatter, Mitarbeiter Riki.
Während seines Aufenthalts in Frankfurt hat der Mitarbeiter zuletzt auch mehrfach Nikola Milicevic, also Beban, kontaktiert. Vizepräsident der Vereinigten Kroaten Deutschlands. Zu diesen Begegnungen kam es am häufigsten vor der Kirche in Frankfurt, wo Beban gelegentlich auftaucht und allerlei Flugblätter mit sich führt. Unser Informant besuchte auch Bebans Gaststätte, die unmittelbar nach Neujahr eröffnet wurde und für die dieser rund 60.000 D-Mark bezahlt haben soll.
Das klingt vielleicht nicht weltbewegend, aber wir erfahren doch zwei sehr interessante Dinge hier über Beban. Zum einen wird er als Vizepräsident der Vereinigten Kroaten Deutschlands bezeichnet. Das ist die Exilkroatenorganisation, die sich ganz offen positiv auf die faschistische Ustascha bezieht und die schon einige Terroristen hervorgebracht hat. Zum anderen, Beban hat eine Gaststätte erworben. Aus den deutschen Ermittlungsakten wissen wir, es ist bereits sein zweiter Versuch, sich als Gastronom selbstständig zu machen. Sein erstes Lokal musste er aufgeben. Sein neues liegt im Frankfurter Nordend. Und 60.000 D-Mark muss man 1975 auch erstmal aufbringen. Das entspricht ungefähr 106.000 Euro im Jahr 2024. Finanziell scheint es Beban also gut zu gehen.
Wie kommt Beban an so viel Geld? Ein Gastarbeiter. Bezahlt ihn jemand? Mir fällt dazu ein weiterer Punkt aus dem UDBA-Handbuch ein.
Punkt 26. Für Mühen, außergewöhnliche Resultate oder für herausragenden Mut und Tapferkeit bei der Bewältigung seiner Aufgaben kann der Staatssicherheitsdienst seine Mitarbeiter belohnen.
Hat Beban sich etwa als UDBA-Informant etwas dazu verdient?
Es ist zumindest schon komisch, dass in den Geheimdienstakten so wenig erwähnt wird.
Nochmal, wir haben es hier mit jemandem zu tun, den Jugoslawien als Terroristen eingestuft hat.
Aber 1977 wird bei der UDBA ein großes Dossier mit den Namen von gut 700 sogenannten extremen Emigranten erstellt. Darin stehen alle wichtigen Namen der exilkroatischen Szene. sogar ein paar eher unwichtige. Bebern nicht.
Und trotzdem will Jugoslawien ihn ein Jahr später ausgeliefert bekommen. Das passt nicht zusammen.
Was allerdings auch möglich ist, dass jemand Spuren im Archiv verwischt hat. Also Infos über Bebern aus dem Archiv beiseite geschafft hat. Denn dass wir so wenig über jemanden finden, den die jugoslawischen Geheimdienste als so gefährlich einschätzen, dass er möglicherweise ermordet werden muss, das ist seltsam.
Je mehr Akten wir durchforsten, desto mehr erkennen wir, wie nah die UTPA in Deutschland ihren Zielpersonen kommt. In den Akten finden sich Kopien von Fotos, Dokumenten, von Adressbüchern, Dinge, die vermutlich aus den Wohnungen der Observierten gestohlen wurden. Die UTPA-Informanten erfahren Persönliches, wer mit wem im Clinch liegt, wer mit wem in welcher Kneipe zockt, wer auf wessen Katze aufpasst. Oder zumindest behaupten sie das.
Ich habe die Akten ja auch so teilweise was reingelesen. Ich vermute, dass sehr viele Leute, die dafür ja kleine Honorare bekommen haben, sich Sachen haben auch aus dem Finger gesogen, um irgendwas Interessantes zu erzählen zu haben.
Das, was Bebans ehemaliger Anwalt Helmut Rosebrock hier anspricht, ist tatsächlich ein Problem für uns. Geheimdienstinformanten können viel erzählen. Oft geben sie nur Informationen vom Hörensagen weiter. Was uns die Akten aber verraten ist, wie die jugoslawischen Geheimdienste die exilkroatische Emigration wahrnahmen, wen sie als gefährlich einstuften und wann sie mit Aktionen rechneten. Und die Geheimdienstinformanten haben viel zu berichten, denn die Exilkroaten in Deutschland sind extrem geschwätzig. Wenn man die Akten so liest, wundert man sich manchmal, dass sie überhaupt jemals Aktionen organisiert bekommen haben.
Sie waren Selbstdarsteller. Und dazu muss man ja bestimmte Dinge erzählen, um sich in ein entsprechendes Licht setzen zu können. Wenn man sehr schweigsam ist, dann bekleidet man ja im Rahmen dieser Gruppierung keine besondere Position. Man muss ja irgendwie, Angeberei ist das natürlich, was wir alles drauf haben, was ich alles machen kann und so weiter. Klar, die waren dumm und unvorsichtig, aber was ein Glück, dadurch sind bestimmt einige Attentate oder irgendwas verhindert worden.
Rosebrock bestätigt hier den Eindruck, den ich auch beim Lesen der Akten gewonnen habe. Manche Exilkroaten diktieren ihre Terrorpläne den UTPA-Informanten quasi ins Notizbuch. Andere müssen alles unbedingt ihren Kumpels erzählen, die dann natürlich auch nicht die Klappe halten können. Und irgendwo sitzt immer jemand, der mithört.
Manchmal brauchen die Geheimdienste aber gar keine Spitzel. Mehr Informationen erhalten sie, wenn ihnen jemand direkt ins Netz geht.
Vernehmung des Beschuldigten Ivan P. Auszug aus der amtlichen Mitschrift. 7. August 1975.
Anfang April 1975 bin ich gemeinsam mit Dane Scharatz und Franjo Musulin nach Frankfurt gereist. Zweck der Reise war es, festzustellen, inwieweit die Emigranten Stanko P. und Branko S. bereits tätig geworden sind. Scharatz hat beide engagiert, um Informationen über den jugoslawischen Konsul in Frankfurt zu sammeln. Wo er wohnt, was er für ein Auto fährt, wo er es parkt, wann er zur Arbeit erscheint und wann er nach Hause geht und wo er sich in seiner Freizeit aufhält.
Mitte 1975 hat der jugoslawische Geheimdienst mehr Glück als 3 Jahre zuvor bei der Operation Phoenix. In der Hafenstadt Split wird ein Terrorist festgenommen, bevor er zuschlagen kann. Dieser Terrorist ist ein Handlanger von Dane Scharatz. Ihr erinnert euch? Bebans Trauzeuge, der für eine Serie von Bombenanschlägen in Belgrad mitverantwortlich war und dafür in Deutschland im Gefängnis saß.
Scharatz hat Stanko P. angerufen und ihn gebeten, in der Gaststätte von Beban auf uns zu warten. Stanko arbeitet dort zeitweise als Kellner. Auch Branko S. hält sich dort öfter auf. Wir sind durch einen Nebeneingang reingegangen. So hat es Dane mit Stanko abgesprochen. Dort trafen wir die beiden. Sie erzählten uns, dass sie nun wüssten, wo der Konsul wohnt, wo er seinen Wagen parkt, dass er unverheiratet ist und gerne Diskos besucht. Branko hat mich und Dane dann in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr bis vor die Wohnung des Konsuls gefahren.
Scharatz lebt zu dieser Zeit unter falschem Namen und mit ebenso falschen Papieren in Frankreich. Nachdem er aus deutscher Haft entlassen wurde, ist er untergetaucht. In der Illegalität wird er zu einem der untriebigsten exilkroatischen Terroristen dieser Zeit. Nach Deutschland kommt er regelmäßig. Etwa um sich in Bebans Kneipe mit Mitverschwörern zu treffen. Das berichtet auch Ivan P.
Dane Scharatz hat dann gesagt, dass erstmal alles so bleiben soll, wie es ist, bis er nach Frankfurt zurückkommt. Und zu mir sagte er, die Sache mit den Bomben in Jugoslawien sei jetzt erstmal wichtiger.
Die Sache mit den Bomben. Als Ivan P. verhaftet wird, findet die jugoslawische Polizei im Kofferraum seines BMW 17 in Vorratsdosen versteckte Sprengsätze mit Zeitzündern. Der Plan von Schadatz und Co. war, die Bomben mitten in der Sommersaison an Stränden entlang der kroatischen Adriaküste zu platzieren und alle zur selben Zeit hochgehen zu lassen. Die Aktion trägt den Codenamen Kaktus. Schadatz und seine Komplizen wollen Jugoslawien pieksen. Und zwar da, wo es am meisten wehtut. Beim Tourismus.
Das Geld, das die voraussichtlich 1,7 Millionen deutschen Touristen in diesem Jahr im Land lassen werden, braucht Jugoslawien dringend, um überhaupt mit uns Handel treiben zu können. Denn es gleicht wenigstens zum Teil das Milliardendefizit aus, das dadurch entsteht, dass Jugoslawien mehr importiert als exportiert.
Dass unbeteiligte Menschen verletzt oder getötet werden, wird bei der Aktion Kaktus billigend in Kauf genommen. Dass es dazu nicht kommt, liegt wahrscheinlich an Ivan P., alias Horst Krause. Mit einem gefälschten deutschen Pass und in Begleitung seiner echten deutschen Geliebten schafft es Ivan P. zwar nach Jugoslawien, kann es aber nicht lassen, vor Kneipen und Disco-Bekanntschaften mit seinem Revolver anzugeben. Und auch sein Akzent fällt auf.
Er ist wahrscheinlich auch aufgefallen, weil er nicht unbedingt aussieht wie ein Horst Krause. Eher so wie ein zweiter Costa Cordalis. Und da ist noch etwas, das wir über Ivan P. herausgefunden haben. Und zwar, dass er mit Daniel verwandt ist.
Kein Scherz. Ich wusste vor den Recherchen zu diesem Podcast nichts von Ivan P. Ich wusste nicht mal, dass es einen Zweig der Familie mit seinem Nachnamen gibt. Es war so. Beim Durchstöbern des Dossiers zur Aktion Kaktus fällt mir erstmal auf, dass da ein anderer Verwandter von mir auftaucht. Mein Großonkel. Der Bruder meines Großvaters mütterlicherseits. Er wird hier als Zeuge vernommen. Seine Frau arbeitet nämlich in Karlsruhe in einem Restaurant, das einem von Schadatz Mitverschwörern gehört. Nette Geschichte beim nächsten Familienfest, denke ich. Aber dann lese ich das Verhörprotokoll von Ivan P. Und der gibt an, mit meinem Großonkel verwandt zu sein. Als ich meine Mutter völlig ungläubig danach gefragt habe, hat sie nur gesagt, ja klar war Ivan im Gefängnis, er wollte Split in die Luft jagen oder sowas. Meine Mama sagt das so selbstverständlich, als ob ich gefragt hätte, ob sie noch Milch im Kühlschrank hat. Aber das war's noch nicht mit den Überraschungen. Denn Ivan P. lebt noch. Der netteste Mann im Dorf, sagen alle, meint meine Mutter. Ivan P. heißt nicht wirklich so. Aus Rücksicht auf ihn und vor allem seine Verwandten haben wir seinen Namen abgeändert. Wir haben natürlich versucht, Ivan zu kontaktieren. Bislang kam keine Rückmeldung. Ein Problem bei der Sache, auch heute noch, niemand will am Telefon über die Utba sprechen. Man weiß ja nicht, wer vielleicht mithört. Utba namje sudba. Die Utba ist unser Schicksal.
Im Jahr 1975 aber musste Ivan mit dem Geheimdienst reden. Wie freiwillig diese Aussage war und ob er wirklich alles erzählt hat, sei dahingestellt. Immerhin redet er hier im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben. Die Geheimdienstler halten fest, dass sich viele seiner Angaben bei genauerer Überprüfung als richtig erwiesen hätten. Und dass es gelungen sei, Ivan P.'s Vertrauen in Dane Schadatz zu erschüttern. Was Ivan P. über die Vorbereitungen zur Aktion Kaktus berichtet, klingt dann wie der Plot einer Thriller-Serie.
Um die Sache mit den Bomben umzusetzen, fahren er und Schadatz gemeinsam durch Deutschland und Frankreich. Sie sammeln Geld bei prominenten Exilkroaten ein. Angeblich rund 100.000 D-Mark. In Paris besorgt ihnen ein Exilkroate die passenden Zünder für die Bomben. Ein rechtsextremer französischer Aktivist vermittelt Schadatz Kontakt zu italienischen Faschisten. Diese lagern die fertigen Sprengsätze in Bologna und sollen sie über die jugoslawische Grenze schaffen. Dort übernimmt dann wieder Ivan P. Schadatz ist also international bestens vernetzt. Zu seinen Kontakten zählt auch der Mann, der ihm in Paris die Zünder besorgt. Der Exilkroate Ante Butkovic aus Australien. Er gehört zur Führungsspitze einer Organisation, die sich Kroatische Revolutionäre Bruderschaft nennt.
Mit Bruderschaften haben es die Exilkroaten scheinbar. Wir erinnern uns an den Anschlag von Bad Godesberg durch die sogenannte Kreuzerbruderschaft. Noch ein geheimer Männerbund also. Gegründet wurde die Revolutionäre Bruderschaft in Australien. Doch in den 60er Jahren schickt sie immer wieder Leute nach Europa. Auch die Aktion Phoenix, der Guerilla-Angriff in Jugoslawien, wurde von Mitgliedern der Bruderschaft geplant und durchgeführt. In Deutschland wird sie Ende der 60er offiziell verboten.
Was Bebban von all dem wusste und wie detailliert er in die Vorbereitung von Schadatz Terrorplänen eingebunden war, wir wissen es nicht. Schadatz aber arbeitet laut Aussage seines Handlangers Ivan P. eng mit der Revolutionären Bruderschaft zusammen. In Bebbans Lokal trifft er sich mit Mitverschwörern. Einer von diesen arbeitet dort sogar. Für die jugoslawischen Geheimdienste scheint spätestens jetzt festzustehen, Beban gehört zum Unterstützerkreis der Revolutionären Bruderschaft. In ihren Augen ist er ein Terrorunterstützer, wenn nicht gar selbst Terrorist. Und er war mutmaßlich an einer Aktion beteiligt, die ein absolutes Worst-Case-Szenario für Jugoslawien darstellt, wie uns Bebans Anwalt Helmut Rosebrock erklärt.
Natürlich war, wo die Jugoslawen Angst davor gehabt haben, das wäre, wenn tatsächlich es gelungen wäre, die Touristen von den Adria-Ständen zu vertreiben, indem man da Sprengstoff hätte hochgehen lassen und ein paar Strände hätten ausgereicht. Davor hatten sie wirklich Angst. Ehrlich gesagt hätten die Deutschen davor auch Angst haben sollen.
Und während all das passiert, geht der Krieg im Schatten unvermindert weiter.
7. April 1971. Zwei Exilkroaten stürmen die jugoslawische Botschaft in Stockholm und erschießen den Botschafter.
24. August 1972. Im Italienurlaub wird eine dreiköpfige Familie durch Kopfschüsse hingerichtet. Der Vater wird verdächtigt, die Aktion Phoenix mitgeplant zu haben.
15. September 1972. Drei Exilkroaten entführen einen Flug der Scandinavian Airlines und erpressen die Freilassung von 6 inhaftierten Kampfgefährten. Darunter die Mörder des jugoslawischen Botschafters in Schweden. Einen Tag später werden durch 2 parallele Bombenanschläge in Sydney, Australien, 16 Menschen verletzt.
28. Dezember 1973. Ein Attentäter versucht in Karlsruhe, einen engen Vertrauten von Dane Scharatz zu töten, schießt sich jedoch versehentlich selbst ins Bein und wird von ihm überwältigt.
29. Oktober 1974. Die jugoslawische Polizei erschießt 2 in Westdeutschland lebende Anhänger der Revolutionären Bruderschaft. Sie sollen halbautomatische Feuerwaffen und Mörser mit sich geführt haben.
5. März 1975. Bei Köln wird der Leichnam eines Exilkroaten aus dem Rhein gefischt. Er soll angeblich Waffen für die Operation Phoenix beschafft haben.
29. März 1975. In Lyon wird der jugoslawische Vizekonsul durch mehrere Schüsse schwer verletzt.
6. Juni. Ein Exilkroate, der am Überfall auf die Handelsmission in Bad Godesberg beteiligt war, wird beim Verlassen seiner Wohnung in Stuttgart niedergeschossen und stirbt.
23. Juni. Vor der jugoslawischen UN-Mission in New York explodiert eine Bombe.
Am 17. Juli 1975 erreicht der lange Arm der UTPA schließlich auch Dane Scharatz, Bebans Trauzeugen. Es gibt unterschiedliche Darstellungen darüber, wie das Attentat erfolgte. Angeblich soll Ivan P. Scharatz verraten haben, sodass die Attentäter wussten, wo sie ihn erwischen können. Scharatz, einer der gefährlichsten kroatischen Terroristen der frühen 70er Jahre, wird in Paris von nicht weniger als 20 Schüssen getroffen. In Belgrad überbringt der jugoslawische Innenminister Franjo Herljevic Staatschef Tito die gute Nachricht von Scharatz Tod. Doch schon am Nachmittag desselben Tages muss er sich kleinlaut korrigieren. Die Botschaft in Paris meldet, Scharatz hat überlebt, wird aber Zeit seines Lebens halbseitig gelähmt bleiben.
Etwas mehr als einen Monat später registriert die deutsche Polizei einen Grenzübertritt von Beban. Aus Paris kommend, fährt er mit dem Auto in Richtung Karlsruhe. Mit ihm im Wagen, die Frau von Dane Scharatz. Ende November wieder ein Grenzübertritt von Frankreich nach Deutschland. Diesmal sind bei ihm im Auto ein ranghoher Funktionär einer Usterscher Organisation und ein gewisser Tomislav Naletilic.
Beban pendelt also mindestens 2-mal zwischen Paris, wo Scharatz im Krankenhaus liegt, und Karlsruhe, wo Scharatz früher gelebt hat, hin und her. Beim ersten Mal wird er von Scharatz' Frau begleitet. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass er seinen Trauzeugen im Krankenhaus besucht. Interessanter aber ist der zweite Besuch, vor allem sein Mitfahrer Tomislav Naletilic. Über den hat mein Verwandter Ivan P. nämlich auch noch etwas zu berichten.
Vernehmung des Beschuldigten Ivan P. Auszug aus der amtlichen Mitschrift. 11. August 1975.
Naletilic ist einer der engsten Vertrauten von Dane Scharatz. Zusammen haben sie das Attentat auf Vizekonsul Djokovic in Lyon ausgeführt. Das hat mir auch Scharatz bestätigt. Scharatz hat mir auch erzählt, dass sie danach in einem Auto geflohen sind und er Naletilic angewiesen hat, anzuhalten, wenn sie von der französischen Polizei kontrolliert würden. Er werde dann das Feuer auf die Polizisten eröffnen. Scharatz hat Naletilic viele Geheimnisse anvertraut. Naletilic kümmert sich, glaube ich, immer noch um die Frau und Tochter von Scharatz. Soweit ich weiß, steht Naletilic an der Spitze einer Ustascha-Organisation in der BRD, zusammen mit Slavko S. und Beban.
Beban an der Spitze einer Ustascher Organisation? Zusammen mit dem Schadats Vertrauten Naletilic? Welche Ustascher Organisation ist gemeint? Die Revolutionäre Bruderschaft? Kein abwegiger Gedanke, denn die ist längst auch in Frankfurt aktiv.
Denn wie ihr zu Beginn der Folge gehört habt, im Januar 1975 kommt es in der Einzimmerwohnung von Ljubomir Dragoja im Frankfurter Stadtteil Bornheim zu einer Explosion. Dragoja ist 1974 aus Australien nach Deutschland gekommen, im Auftrag der Revolutionären Bruderschaft.
Bei der Explosion verliert Dragoja seinen rechten Arm und mehrere Finger an der linken Hand. Er war dabei, Bücherbomben zu basteln, die an jugoslawische Würdenträger geschickt werden sollten. Als ihm 1976 der Prozess gemacht wird, behauptet er, dass sie gerade so stark sein sollten, um die Empfänger zu erschrecken. Er wird trotzdem verurteilt. Seine Auftraggeber verrät er nicht. Die Frankfurter Polizei aber glaubt zu wissen, wer Dragoja den Sprengstoff besorgt hat. Ein gewisser Ante Butkovic von der Revolutionären Bruderschaft. Derselbe Ante Butkovic, der für Schadats Zeitzünder organisierte.
Dass die Frankfurter Polizei Butkovic als Drahtzieher hinter Dragojas Bombenbastelei vermutet, wissen wir übrigens aus den Geheimdienstakten in Zagreb. Denn nicht nur Exilkroaten verplappern sich gegenüber UTBA-Informanten, sondern auch hochrangige deutsche Polizisten.
Ob Dragoja in dieser Zeit schon Kontakt zu Beban hat, ist unklar. In den Geheimdienstakten aus Zagreb wird lediglich erwähnt, dass sie ab und an dieselben Kneipen besuchen. 3 Jahre später aber werden sie im selben Gefängnis sitzen.
Denn im Mai 1978 fordert Jugoslawien die Auslieferung von 8 jugoslawischstämmigen Immigranten, 6 davon Exilkroaten. Zu ihnen gehören auch Beban und Dragoja. Beiden wirft Jugoslawien vor, der Revolutionären Bruderschaft anzugehören.
Jugoslawien rechnet sich gute Chancen aus. Schließlich hat Belgrad im Austausch etwas anzubieten. Kurz zuvor sind der jugoslawischen Polizei nämlich am Flughafen von Zagreb 4 gesuchte deutsche Terroristen ins Netz gegangen. Die mutmaßlichen Entführer von Arbeitgeberpräsident Schleyer. 4 RAF-Terroristen.
Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden. Aber sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance.
Diese Ansprache hält der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt am Abend nach der Entführung Schleyers. Seine Botschaft ist deutlich. Dem Terror wird nicht nachgegeben. 19 Tote gehen da bereits auf das Konto der RAF. Knapp 1,5 Monate später wird auch Schleyer ermordet.
Ein halbes Jahr später wiederum hat die BRD die Chance, 4 der Hintermänner und Frauen des RAF-Terrors in die Hände zu bekommen.
Doch dafür müsste sie die Exilkroaten ausliefern. Auch Beban.
Beban wird nun Teil eines diplomatischen Tauziehens.
Aber ist der fünffache Familienvater aus dem Frankfurter Ostend wirklich so gefährlich wie die Top-Terroristen der RAF?
Krieg im Schatten ist eine 6-teilige Produktion des Hessischen Rundfunks für die ARD Audiothek. Wenn ihr noch mehr tiefgehende Recherchen hören wollt, empfehlen wir euch den Tagesschau-Podcast 11 km in der ARD Audiothek.